Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp.
In unserem Podcast lesen wir Bücher und besprechen, wo wir die Ideen in unserem Alltag wiederfinden. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören.
Mehr über uns und unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-buecher.at oder auf unserem Instagram-Profil Irgendwas und Bücher. Viel Spaß!
Wir sind zurück mit Buch Nummer 7 tatsächlich schon. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von Dr. Mighty Nguyen Kim. Ich hoffe, der Name war jetzt richtig. Uns verfolgen die schwierig auszusprechenden Namen. Letztes Buch war ja von Greg McKeown. Genau. Und zwar das Buch, vielleicht mal ein bisschen als Hintergrund, deshalb das mal wieder ich ausgesucht. Geschrieben hat das, glaube ich, mittlerweile doch vielen Menschen bekannte Personen, einfach das letzte Jahr vor allem noch stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Die Chemikerin Dr. Mighty Nguyen Kim wird oder ist auch bekannt unter MyLab. Die hat seit 2016 einen YouTube-Channel, der hat damals zu Beginn noch schön schlau geheißen und mittlerweile sind dort über 1,2 Millionen Abonnenten. Ich glaube 96 Millionen Videoaufrufe habe ich gestern nachgeschaut, also wirklich da wirklich ordentlich was los und am erfolgreichsten im letzten Jahr dann geworden durch die Videos Corona geht gerade erst los, so endet Corona und dem Vergleich von verschiedenen Virologen, also sehr, sehr Corona geprägt. War dir der YouTube-Channel von MyLab schon vor Corona also ein Name oder bekannt oder ist es erst durch das?
Ja, tatsächlich habe ich die Mai auch schon vor Corona gekannt. Aus dem Funknetzwerk. Mhm. Und ich glaube, deswegen freue ich mich, oder ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, glaube ich, wenn ich sage, wir freuen uns extrem, dieses Buch zu lesen, weil wir doch beide ein bisschen Fanboys sind. Also ich muss gestehen, ich bin ein ziemlich großer Freund der Sonne, wie sie ihre Zuseher und Zuseherinnen nennt. Und ja, tatsächlich habe ich sie schon vorher gekannt, weil ich damals, ich sage es so, als wäre das schon Jahrzehnte, es ist ja erst 2 Jahre her oder so, dass ich sie kenne, war es immer schon so, dass sie einfach wissenschaftliche Inhalte extrem gut formuliert und erklären kann und extrem gut verständlich machen kann. Und dann hat sie einfach eine sehr sympathische Art, die es einfach total angenehm macht, die Videos von ihr zu schauen. Und seit Corona geht sie halt gut durch die Decke, wie man so schön sagt. Und da tragt zum einen vermutlich auch so ein bisschen dieses Funknetzwerk bei. Und da möchte ich ganz kurz vom Buch wegkommen und ganz kurz auf das Thema Funknetzwerk eingehen. Das ist nämlich vom ARD und ZDF, oder? Also von den deutschen öffentlichen rechtlichen Fernsehsendern, die ganz klar sagen, wir haben da eine Zielgruppe von 14 bis 29. Ich meine, theoretisch fall ich jetzt mit 30 aus der Zielgruppe.
Du bist schon weg.
Ich darf nicht mehr schauen, ich schaue es trotzdem illegal. Und machen dort einfach Content. Und sie machen wirklich extrem geilen Content, also auch qualitativ hochwertig und inhaltlich sinnvollen Content. Und der ORF hat bis vor kurzem nicht einmal einen Online-Auftritt haben dürfen. Und da frage ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen so, was bitte geht da ab, oder?
Also, ja, es ist verrückt, ja.
Wieso haben wir in Österreich nicht ansatzweise sowas in der Richtung? Und ich war jetzt auf der funk.net, also das ist die Webseiten, das ist ja quasi wie Netflix. Also voll. Das sind ja Kategorien und Serien und Sendungen, es ist ja unglaublich. Also nur mal da am Rande ein kurzer Rant.
Kurze Botschaft an den ORF, schaut nach Deutschland und schaut euch da was ab.
Bitte schaut euch da was ab, ganz, ganz dringend.
Definitiv, ja, also egal was man auf YouTube, nicht egal, aber oft schaut man in die Trends und das Funknetzwerk ist einfach da ordentlich vertreten mit verschiedensten Kanälen. Bei dem Buch jetzt aber von MyLab oder von der Mai, sage ich jetzt einmal so ganz, ganz salopp, geht es ja darum, so die größten Streitfragen irgendwie wissenschaftlich zu prüfen. Wir lesen jetzt für jede Folge so 2 Streitfragen. Und so ein bisschen das Ziel ist, zumindest in meinem Gefühl, ist, dass wir nicht weniger streiten, sondern besser streiten, wissenschaftlicher streiten. Deswegen kombiniere ich das jetzt gleich einmal mit einem Buch aus der Vergangenheit. Wir haben gelesen, keine Regeln von Netflix. Da ist es darum gegangen, immer offen und transparent auch Feedback zu geben, eine der Sachen, uns Kritik anzunehmen und sich offen Dinge einzugestehen. Was ist bei dir so, was ist die häufigste Falle, in der du tappst, wenn du diskutierst? Also wo du dann im Nachhinein denkst, wow, ja, super, Christian, das hat mir jetzt wieder passieren müssen. Also was machst du am schlechtesten in Diskussionen?
Boah. Ja, das erfordert jetzt einiges an Reflexion. Ganz schwierig. Ich glaube, dass es passiert, dass ich sehr schnell falsche Fakten als gegeben hinschmeiße, weil ich so, ich habe das Gefühl, es müsste so sein. Mhm. Und dann behaupte ich, es ist so. So, ich glaube, das ist so ganz schlecht. Da denke ich mir dann oft so, okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht so formulieren sollen, als hätte ich tatsächlich irgendeine Studie gelesen, die das belegt hat. Sondern das ist mein Bauchgefühl. Ja. Und da ist ja ein Kapitel 2 gleich ein ganz nettes Zitat. Inhaltlich gehe ich gar nicht auf das ein, aber da sagt sie, auch wenn unser früher war alles besser Bauchgefühl uns da oft was anderes sagt. Mhm. Das ist jetzt nicht 100%, aber es trifft sehr ähnlich. Wenn du einfach so gefühlsmäßig sagst, das muss ja eigentlich so sein.
Das muss eigentlich so sein, ja.
In meiner Empfindung. Mhm. Und dann in einer Diskussion einfach sagst, aber es ist ja so, da gibt es ja auch Studien dazu.
Genau, ja.
Genau. Ja. Und das ist auch gleich ein Thema an der Falle, das sie anspricht. Natürlich gibt es zu praktisch jedem Thema eine Studie. Und da gibt es verschiedene quasi Methoden, unter Anführungszeichen, wie man seine eigene Aussage irgendwie unterlegen kann damit.
Mhm.
Und zwar, sie sagt da irgendwas von wegen mit Cherry-Picking und ein bisschen flexibler Interpretation kann man eigentlich immer irgendeinen, unter Anführungszeichen, wissenschaftlichen Beleg für seine Aussage finden.
Mhm.
Und genau das macht es ja auch so schwierig, weil Wissenschaft eben auch so komplex ist und so viele Meinungen gibt, dass man sich eben nicht eine Studie anschauen darf und ein Puzzlestück, sondern sich immer das Puzzle als ein Ganzes anschauen muss. Mhm. Und eben möglichst viele Studien im Verhältnis zueinander quasi im gesamten Bild.
Mhm.
Und also das ist glaube ich so einer der Punkte, wo ich mich dann selber erwische.
Also du machst dann Cherry-Picking und überlegst dann so, das müsste eigentlich so sein.
Ja,
oder
ja.
Du hast schon mal gehört, dass es so irgendwie,
ja, genau.
Also das ist quasi so. Studien sagen das, ja.
Genau, Studien, nämlich, ja. Weißt du, das gleich
Buch. Genau, ja. Ja, voll. Wow, das kann ich unglaublich. Das passiert, also das mache ich ja ganz oft. Bei mir ist es tatsächlich oft so, ich fange sehr sachlich an und end in so einem emotionalen Desaster. Also wenn die Diskussion halt ziemlich brisant wird. Ich bin, also gerade früher vor allem, mittlerweile eh nicht mehr so stark, aber früher war ich dann immer ganz schnell an Punkt, so, das rentiert sich sowieso nicht. Da braucht man gar nicht mehr weiterreden. Und dann auch manchmal in dieser Haltung, du verstehst gar nicht, was ich meine. Also ja. Weißt du so. Mhm. Und ich glaube, das passiert einfach ganz oft, dass man die Emotionen und eben das eigene Weltbild, wie es jetzt bei dir ist, wie es mir ja oft passiert, dass man das aufs Gegenüber projiziert, oder? Und dann dadurch die Diskussion in eine Richtung lenkt. In die ersten zwei Kapitel unterhalten wir uns ja eigentlich um zwei Themen. Einmal, es geht also ein bisschen um die Legalisierung von Drogen und das zweite ist so Videospiele und Gewalt, also führen Videospiele zu mehr Gewalt. Und bei den Drogen geht es hauptsächlich darum, welche Drogen sollten legalisiert werden, und ich glaube ganz stark um das Thema Cannabis. Bei den zwei Kapiteln habe ich dann sofort gedacht, das ist quasi wie wenn man in seiner Pubertät wieder aufwächst, oder? Weil das ist doch oft das Thema, wenn man Videospiele gespielt hat als Kind, dann stehen die Eltern da und sagen, hey, hör auf, das macht gewalttätig, und mit den Drogen, muss jetzt nicht unbedingt ein Jugendthema sein, aber doch, ich hatte das, glaube ich, jetzt einmal zum Erwachsenwerden dazu, zumindest irgendwie sich mit dieser Frage zu konfrontieren. Hast du zu die zwei Themen oder zu einem von den Themen schon bevor du es gelesen hast, eine klare Position gehabt?
Tatsächlich, ja, ja, ich wollte sagen, tatsächlich ja zu Borne. Bei der Computerspielgeschichte habe ich schon eine klare Position gehabt, die sicher nicht so belegt und wissenschaftlich war, wie sie jetzt ist, nachdem ich das Kapitel gelesen habe.
Mhm.
Aber in Wirklichkeit eine sehr ähnliche Aussage gehabt hat. Also ich habe immer schon gesagt, ich habe früher auch mal irgendwelche Ego-Shooter und so gespielt und ich bin absolut kein aggressiver Mensch und bin so weit weg davon, Amok zu laufen oder sonst irgendwas Gewalttätiges zu machen. Mhm. Und ich kenne so viele Menschen, die das auch gemacht haben und niemanden kenne ich, der deswegen aggressiv ist oder so. Ganz im Gegenteil, oft einmal lassen ja Leute dann ihren Zorn oder so an so einem Spiel aus. Das heißt, ich war immer schon der Meinung und bin jetzt bestärkt in meiner Meinung, dass es da kaum einen Zusammenhang gibt zwischen Gewalt und Computerspielen. Und ja, du findest, und das sagt sie dann ja auch selber, du findest, wenn du lang genug suchst, immer in irgendeiner Form eine Korrelation zwischen zwei Dingen, mhm. nur weil es eine Korrelation gibt, passt, solange dass es eine Kausalität gibt. Mhm. So, also das war immer schon ganz, also das war für mich relativ easy zum Lesen, das Kapitel, weil ich mir dachte, ah ja, das ist genau das, was ich immer gedacht habe. Ah ja, cool, jetzt habe ich tatsächlich belegbare Argumente dafür. Beim ersten Kapitel, wenn wir jetzt nur auf die Legalisierung von Cannabis gehen und nicht das ganze Drogenthema zusammenfassen, dann habe ich auch eine feste Meinung. Allerdings auch gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht aus diesen Aspekten bedacht, was ich jetzt da dazu bekommen habe. Und zwar, ich war immer der Meinung, man kann Cannabis ruhig legalisieren, weil es, salopp gesagt, weil es ist halt einfach nicht so schädlich wie Alkohol. Und Alkohol ist auch legal und jeder sauft Alkohol und Zeug. Jetzt ist es aber, ich sage das aus einer Sicht, als Mensch, der weder Alkohol trinkt, noch Cannabis konsumiert, noch nie konsumiert hat und auch kein Interesse daran hat. Und trotzdem bin ich der Meinung, man kann es ruhig legalisieren, weil es gibt tatsächlich einfach wenig Cannabis-Tote. Also es gibt de facto... Vorsicht, Christian, Vorsicht. Aber nein, es gibt sogar auch laut ihrem Buch quasi keine Cannabis-Toten. Also du kannst fast nicht an Cannabis sterben, also an THC selber, weil THC ist zwar ein Gift und in zu hoher Dosis ist es auch tödlich, aber die Dosis erreichst du nicht durchs Rauchen oder so. Mhm. Und deswegen war ich der Meinung, so ja, okay, Cannabis kann man schon legalisieren, weil allein was der Staat damit Steuern machen wird. Mhm. Das ganze Thema Drogenlegalisierung stellt sich jetzt für mich aber deutlich komplexer dar, als wie ich vorher gedacht habe, oder? Wie geht's dir?
Ja, es ist ganz lustig, weil die zwei Fragen, glaube ich, Streitfragen sein, die man aus der Vergangenheit kennt. Ich glaube, haben die meisten Menschen schon einmal mit irgendwem in irgendeiner Form diskutiert. Man merkt total dieses Videospielethema und das im Zusammenhang mit Gewalt, das war für mich so, also spannend zum Lesen und total viele gute Sachen drinnen, aber die Frage war für mich irgendwie klar beantwortet schon in meinem Kopf. So. Und bei dieser, und das merkt man jetzt auch bei dir, habe ich zumindest das Gefühl, und bei der Legalität von Drogen waren für mich beim Lesen schon viele Überraschungsmomente dabei. Vor allem, ich habe da eine ähnliche Haltung wie du. Also ich meine, ich war auch immer dieser Überzeugung, so ja, Cannabis kann man legalisieren, wenn das kontrolliert oder reguliert am Markt stattfindet, ist es besser wie so illegal. Und quasi auch dieser im Kopf diese Überlegung, es gibt ja quasi keine oder ja, es gibt keine Todesfälle durch Cannabis im Vergleich zu Nikotin oder also Zigaretten oder Alkohol. Und dann in dem Kapitel ist dann der Satz gekommen, allerdings kann man mit Heroin alt werden, vorausgesetzt das Zeug ist sauber. Dann haben wir gedacht, okay, ja, stimmt. Ja. Was mir ist ganz ähnlich gegangen, mir war diese Drogenskala, die sie da erwähnt, da werden 30 Drogen nach ihrer, wie sagt man denn, Schwere, kann man Schwere sagen?
Nach Schadenspotenzial.
Genau, nach Schadenspotenzial.
Drogenschädlichkeit,
glaube ich. Genau, nach Drogenschädlichkeit geordnet. Und am schlimmsten auf Platz 1 ist in diesem Ranking ist Alkohol.
Mit Abstand.
Mit Abstand, genau. Also das Ranking kommt jetzt nicht von ihr direkt, sondern sie zitiert da einen Wissenschaftler. Und das war mir tatsächlich bekannt und mit genau dem habe ich sogar schon argumentiert. Also da habe ich schon gesagt, ja, Ding. Und was mir dann aufgefallen ist in dem Kapitel, und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Augenöffnen, was ich durch das Buch schon habe, ist, die Dinge sind deutlich komplizierter, als sie oberflächlich scheinen. So.
Voll. Ja.
Und dass da ganz viel Tiefe dahinter liegt, die wir in einer Diskussion wahrscheinlich im Alltag einfach wegignorieren und wegblenden. Und jetzt kriege ich gleich auf was vielleicht dann am Schluss, ich jetzt 10-mal wiederhole, was mir vorkommt ist, weil wir akzeptieren lernen müssten, dass es in der Diskussion kein Ergebnis geben kann und wahrscheinlich keins geben wird. Und das ist was, mit dem ich mich persönlich ganz schwer tue, weil ich will bei einer Diskussion immer Ergebnis.
Ja.
Entweder soll mir die andere Seite sagen, boah, so habe ich es noch nie gesehen, stimmt, du hast recht, oder ich soll am Schluss auch sagen, denke, boah, ja, das hätte ich nicht so argumentieren können, oder beziehungsweise das stimmt einfach nicht. Und ich habe das Gefühl, schon bei den ersten zwei Fragen, also sollten Drogen legalisiert werden, zumindest bei der Frage, da hat sie ja keine Antwort.
Das ist etwas, das ist der letzte Satz, den ich mir notiert habe auf meine Notizen, dass ich mir ja am Anfang vom Buch ehrlich gesagt so ein bisschen erhofft habe, dass die Mai mir einfach eine einfache Antwort auf diese Fragen gibt und dass sie dann als Totschlagargument sagen kann, Drogen gehören legalisiert, ja oder nein, genau. Punkt. Weil die Mai hat es gesagt, die kann immer alle Argumente genau nachvollziehen, aber liest das Buch, dann wirst du es verstehen. Ende der Diskussion.
Ja, voller.
Aber natürlich gibt sie diese Antwort klarerweise nicht, weil es ist eben nicht so einfach, wie du das gesagt hast. Und das ist auch, glaube ich, das, was sie damit belegen will, oder das, einer dieser Kernpunkte von ihrem Buch, dass es eben nicht immer eine definitive Antwort geben muss oder kann. So. Aber das war auch so ein Punkt, wo man dachte, ah, schade, keine definitive schade, ja. Antwort. Aber es ist einfach nicht möglich.
Es ist halt auch die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, was braucht es, damit man Diskussion führen können, die tatsächlich diesen Ansprüchen von ihr genügt.
Ja.
Also hast du in deiner Vergangenheit einmal eine Diskussion geführt oder sagen wir mal so, jetzt in den letzten Jahren, wenn man über konfliktreiche Themen sprechen will, dann spricht man meistens über Corona. Entweder über wie brutal ist der Virus, wie ist der Virus im Vergleich zur Grippe oder wie gut oder sicher ist die Impfung und sollte ich mich impfen lassen. Gibt es ein Diskussionsthema, was für die ähnlich für Furore gesorgt hat vor Corona, an das du dir erinnern kannst, wo du oft und viel drüber diskutiert hast?
Ja, also was halt immer geht, ist Politik, oder?
Ja.
Also Politik war so, ist nach wie vor ein Thema, da gibt es nie ein Ergebnis bei so einer Diskussion, oder? Es endet immer in Frust, weil es halt irgendwann immer persönlich wird und nicht inhaltlich und sachlich. Und tatsächlich auch vor Corona schon das Thema Impfen.
Ja?
Ja.
Weil du es oft mit Leuten diskutiert hast? Oder?
Ja, ich habe halt so ein, zwei Menschen in meinem Bekanntenkreis, die, sagen wir mal, nicht so offen sein fürs Impfen. Also die halt jetzt nicht, ich will es jetzt nicht stigmatisieren als Impfgegner oder so, aber die halt schon sagen, nein, ich impfe jetzt nicht alles und ich impfe nicht jeden und alle Kinder und Zeug. Wo ich halt dann schon jemand bin, der sagt so, hä, warum nicht? So.
Ja.
Also das ist auch so ein Thema, wo du eigentlich nicht wirklich, also wo ich zumindest nicht wirklich zu einem vernünftigen Punkt gekommen bin.
Ja, weil Impfung was ganz, ich weiß, mein Bruder ist Kinderarzt und meine ganze Familie hat eigentlich quasi einen medizinischen Hintergrund und Impfen ist für mich so logisch wie Atmen.
Ja, ja, voll.
Also,
so ein Glas Wasser,
Impfung. Habe ich nie drüber. Oh je. Das wäre irgendwann, wenn der Podcast durch die Decke geht, schneiden das irgendwelche Impfgegner aus. egal. Aber für mich ist es quasi, ich denke da nicht drüber nach, im Sinne von, wenn das öffentlich wenn es getestet ist, wissenschaftlich geprüft ist und der Kinderarzt meines Vertrauens sagt, dass das zielführend ist oder der Allgemeinmediziner meines Vertrauens, je nachdem, wen es braucht, dann mache ich das. Wenn ich irgendwo hingereist bin, auf früher Fernreise oder so, dann habe ich mich informiert, welche Impfungen braucht und dann habe ich die gemacht.
Ja.
Aber das ist sicher auch wieder so ein bisschen ein Totschlagargument, gefühlt mein Mechaniker ja auch nicht erklärt, wie er mein Auto zu reparieren hat, weil mit dem kenne ich mich auch nicht aus. Und
ja.
So kenne ich mich bis vor Corona, ehrlich gesagt, habe ich mich nie mit Impfstoffen befasst. Und das war das Erste, was ich bei Corona gesagt habe, habe ich mir gedacht, mal ORF, oder mach doch bitte einfach eine Dokumentationsreihe, wie werden Impfstoffe entwickelt, weil ich habe zum Beispiel keine Ahnung und ich glaube, die breite Masse hat keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich so ein Thema, wo ich auch mal ganz schwer tue zum Diskutieren. Ich war es gerade im vor Corona ganz kurz davor, habe ich oft über diese oder oft über die Geschlechterquote diskutiert, inwiefern die zielführend ist und ob das so sein sollte. Da bin ich auch froh, dass da das Buch, glaube ich, nochmal zumindest die Gender Pay Gap aufgreift und da auch nochmal so ein bisschen ein Licht einbringt in dieses Thema. Über das habe ich ganz oft oder habe ich vor Corona, kann ich mich erinnern, haben wir öfters diskutiert. Gibt es für die so, ich meine, jetzt haben wir mal die ersten zwei Kapitel gelesen, wir wissen so grob, wo es hinläuft, jetzt haben wir mal gesehen, es werden verschiedene Fragen geklärt. Gibt es für die, also kommt das Buch wiederum zum richtigen Zeitpunkt?
Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, aber es begeistert mich jedenfalls sehr, das Buch. Ich glaube, es ist einfach eine ganz andere Kategorie vom Buch als die meisten, was wir bis jetzt gelesen haben. Factfulness fällt ja meiner Meinung nach so ein bisschen raus, aber da geht es ja jetzt weniger, ja, wobei, man kann schon sehr, sehr viel selber für sich selber auch mitnehmen, aber es geht jetzt weniger um vordergründige Selbstoptimierung oder so oder Selbstreflexion oder sonst was, sondern es geht ja tatsächlich einfach einmal ein paar Themen wissenschaftlich zu prüfen und einfach einmal sich ein paar Fakten in den Hinterkopf zu klopfen. Und das macht es bis jetzt sehr gut. Also ich bin nach wie vor ein riesen Fanboy, weil ihr Schreibstil einfach sehr cool ist, einfach sehr frei Schnauze, wie man in Deutschland sagt. Also zum Beispiel schreibt sie, der Körper hat ja gegen Alkoholabwehrmechanismen, wie zum Beispiel Kotzen. Dass sowas in einem Buch drinsteht, finde ich einfach extrem cool. Von dem her finde ich, es kommt zu einem guten Zeitpunkt, weil es einfach extrem leicht zum Lesen ist und weil es einfach voll Spaß macht. Es trifft mir jetzt aber nicht in einer bestimmten Lebenslage. Geht es dir anders?
War ganz ähnlich. Also ich bin froh, dass man nach so viel Selbstoptimierung und Produktivitätsthemen einfach einmal ein Buch lesen, wo ich jetzt gerade aktuell das Gefühl habe, dass ich Kapitel für Kapitel lesen kann, als also coole 20, 25 Minuten, wo ich einfach so ein bisschen Input kriege und Streitfragen neu aufdeckt kriege. Und wenn ich dann am Abend vielleicht mit Freunden zusammensitze oder mit meiner Partnerin, dann kann ich sagen, hey, hast du gewusst? Und das taugt mir ganz gut. Was für mich ganz spannend ist, ist, wo da die US-Präsidentschaftswahl war im November, da habe ich mir so ein Doku angeschaut über das Vermächtnis von Donald Trump, so was sein Vermächtnis ist. Und da haben sie dann wieder das aufgegriffen, wo er da 2017 im Januar, wo er damals gesagt hat, das war wo seine Inauguration, also diese Angelobung war von ihm, hat er ja gesagt, das ist also die größte öffentlich verfolgte Angelobung aller Zeiten gewesen, was je da war, mit den meisten Zuschauern vor Ort. Und dann ist ja diese Diskussion gekommen über, wie viele waren es tatsächlich, und dann hat man halt gesehen, es waren halt viel weniger wie damals bei Barack Obama. Und dann ist die erste Pressekonferenz gewesen, und dann sagt sein Pressesprecher, dass halt das die meisten waren immer noch, und sagt, am meisten Leute, die U-Bahn gefahren sind in Washington, die sich am meisten Leute dort waren, am meisten Leute im Fernsehen zugeschaut haben, am meisten. Und auf die Frage hin dann, ob das, also dass das einfach nicht stimmt. Also dass das einfach faktisch nachgewiesen ist. Dass das nicht stimmt, hat ja die Kellyanne Conway, eine von seinen Beraterinnen, hat dann gesagt, ja, das seien halt alternative Fakten, die da präsentiert werden. So. Und das haben sie so als Aufhänger genommen damals in dieser Doku im November, dass das das Vermächtnis von Donald Trump ist. Dass es mittlerweile einen subjektiven Anspruch an die Realität gibt. So. Und da ist mir klar, und dachte, war ja, für mich war immer das Vermächtnis von Donald Trump, so, da will niemand mehr hin. So, das Ding ist abgeschlossen. So, wir haben es einmal ausprobiert.
Hab's gesehen,
hat nicht funktioniert. Aber das Vermächtnis ist tatsächlich, dass wir wo ankommen sein, wo man gefühlt ein Anrecht drauf hat, eigene wissenschaftliche Fakten oder eigene Realität zu haben. Und ich meine, dieses alternative Fakten, das ist ja einfach schon, das ist einfach falsch in sich, oder? Ja, und jetzt, wo ich das Buch gelesen, oder jetzt, wo ich wieder angefangen habe, das Buch gelesen, habe ich gedacht, ja, fix, genau das ist es. Also, und das ist das, also gefühlt hat die Dokumentation recht gehabt, das ist das Vermächtnis, ich glaube nicht das Vermächtnis von Donald Trump, sondern das Vermächtnis unserer Zeit, wo einfach Informationshoheit keine mehr gegeben ist, weil im Internet einfach jeder ausballern kann, was er will. Ich meine, ich mache SEO, Suchmaschinenoptimierung, ich weiß, von was ich rede. Und so Corona hat es noch schlimmer gemacht.
Mhm.
Und jetzt glaube ich nicht, dass das Buch die Heilung auf das ist, aber es zeigt einfach, was wir eigentlich machen müssten.
Ja, wie man herangehen kann.
Genau, und wie man die alte, das ist nicht alt, es gibt verschiedene Fakten. So. Ja. Das widersprechen sich nicht, sondern die bauen ein Gesamtbild.
Ja.
Und das Gesamtbild ist halt diffus, oder? Und divers. Und geil wäre, wenn ich am Schluss vom Buch halt da sitzen würde und sagen würde, passt, wenn ihr ein neues Thema angeht, dann versuche es nicht immer mit der wissenschaftlichen Genauigkeit, wie ein Doktor,
wie die Mai das macht.
Ja. Aber ich versuche mich zumindest so weit inspirieren zu lassen, dass ich auch am Schluss von einer Diskussion oder beim Thema sagen kann, hey, es ist halt komplex.
Ja. Ja.
Und deswegen werden wir es halt nicht lösen.
Da, das ist, das sagt sie am Ende vom zweiten Kapitel auch, wenn die Gesellschaft besser über wissenschaftliche Methoden aufgeklärt wäre, würden sich viele Diskussionen erübrigen. Und das unterstreicht so ein bisschen den Punkt, den du sagst. Ich möchte aber trotzdem zum Schluss jetzt noch zum Denken geben oder die Frage dir stellen. Sie zählt dann so ein paar Sachen auf, ein paar Fragen auf, die man stellen muss, um eine wissenschaftliche Diskussion zu führen. Und ich glaube, selbst Wissenschaftler diskutieren ja untereinander und die haben diese ganzen Fragen ja zumindest mal grundsätzlich verstanden. Aber wenn man sich das so vorredet nochmal, was da alles mit bedenken muss, es ist schon nicht ganz so einfach. So. Also Publication Bias, D-Wert, P-Wert, statistische Signifikanz, präregistriert oder nicht, Effektgröße, Korrelationskoeffizient und so. Mhm. Also diese sind ja alles Begriffe, die sie in den ersten zwei Kapiteln erklärt und, mhm. und während sie erklärt, habe ich das Gefühl, ich verstehe sie, aber ich weiß jetzt schon immer und ich habe heute in der Früh im letzten Teil vom Buch gelesen, was der P-Wert ist und was der D-Wert ist.
Mhm.
Also ich glaube, es ist tatsächlich sehr schwierig von der Gesellschaft zu erwarten, dass sie da mehr besser gebildet wird oder ist oder so, oder?
Vollgas. Also da bin ich zu 100% bei dir. Ich glaube auch, dass das, ich meine, sie schafft diese wissenschaftlichen Themen sehr zugänglich zu erklären.
Auf jeden Fall.
Erwarten kann man sich nicht von dem Buch oder dass ich das lese und dann Studien so interpretieren kann. Da bin ich voll bei dir.
Ja, du hast ja dann einfach nicht denselben Zugang, wie sie hat. Wir haben ja, also jetzt komme ich im internationalen Vergleich gesehen quasi aus einer sehr gebildeten Schicht. Oder? Also ich habe Matura gemacht und ich habe studiert. Ich meine, ich habe mein Studium nicht abgeschlossen, aber ich habe doch einige Jahre Studium hinter mir. Und das ist schon ein relativ hohes Bildungsniveau. Und trotzdem habe ich nicht ansatzweise den Zugang, den sie hat, der natürlich irgendwie am MIT Chemie studiert hat und für Harvard gearbeitet hat und was weiß ich was alles. Deswegen braucht es, glaube ich, schon auch so Leute wie die Mai, die eben dann diese wissenschaftliche Herangehensweise haben, mir dann einmal kurz erklären, welche Methode sie verwenden, dann kann ich sagen, ja, klingt jetzt für mich so, als wüsste sie, wovon sie redet und dann kann ich in Zukunft auch einfach ein bisschen mehr auf ihre Meinung geben, weil ich weiß, sie geht es einfach mit diesen Fragen im Kopf an, oder?
Voll, da bin ich bei dir. Ich glaube, das, was es braucht, ist, dass halt einmal zumindest, oder dass klar vermittelt wird und das macht für mich das Buch, es gibt in der Wissenschaft verschiedenste Methoden, und es gibt Dinge, die sind glasklar und es gibt Dinge, die sind eben nicht glasklar. Und dass man selber so ein bisschen ein Gefühl kriegt für Information oder was kann ich trauen und was kann ich trauen. Und dafür muss ich keinen B-Wert interpretieren können oder sowas, sondern dafür gehört so, und vielleicht kommt aus einem Buch noch so ein bisschen die Basis, was heißt es überhaupt wissenschaftlich zu arbeiten, oder? Das heißt, wenn Quellen angegeben sein und woher die Quellen kommen, oder? Ich finde das ja ganz spannend, sie hat einmal da ein Video gemacht über Peer Review, oder? Sprich, dass einfach Wissenschaftler untereinander sich eigentlich transparent und öffentlich zugängliches Feedback geben. Das sind die Sachen, die glaube ich, wichtig sind. Von dem her bin ich gespannt, wie sie den Diskurs dahin schafft oder das Buch das schafft am Schluss dann so, dass du und ich für den Alltag was mitnehmen können ohne dass wir B-Wörter argumentieren oder interpretieren können müssen. Also da bin ich gespannt und da freue ich mich dann vor allem schon so mit einem Auge, schaue ich immer so auf das letzte Kapitel, wo was dann vielleicht ein bisschen allgemeiner von den Streitfragen weggeht, hin mehr zu, wie kann man nicht weniger streiten, sondern einfach besser streiten. Gibt es noch irgendwas, was du von den ersten zwei Kapiteln ansprechen willst?
So viel, Philipp, so viel. Aber ich glaube, wir haben schon recht viel angesprochen und ich glaube, wir sollten die Leute auch noch was zum Lesen lassen. Also das Buch, genau, auf jeden Fall jetzt schon ganz klare Leseempfehlung. Zumindest meinerseits, einfach am besten jetzt holen und lesen.
Vollgas.
Und wir lesen dann bis zum nächsten Mal die nächsten zwei Kapitel.
Genau, da geht es dann um die Gender Pay Gap und die Big Pharma versus die alternative Medizin. Also wieder zwei
Wahnsinnsthemen. Geil. Kurzer Hinweis zum Schluss, bevor es vorbei ist. Wir haben ja auch eine Podcast-Aktivität.
Und zwar unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal. Also in rund 60 Minuten erlebst du eine geführte Übung, die dich dabei unterstützt, deine Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Und zwar mit neuen Gewohnheiten. Du findest unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal mit Anleitung und der dazugehörigen Podcast-Folge kostenlos auf unserer Webseite unter www.irgendwas-boecher.at.
Bis zum nächsten Mal.